Ihr geliebten Menschen, heute schauen wir miteinander auf ein Vorbild. Die Vorbilder sind ja manchmal wichtig, aber wenn man genau hinschaut, haben Vorbilder auch ganz verschiedene Aspekte. Unser Vorbild heute und übrigens auch nächste Woche ist Mose. Er gilt als das klassische Vorbild auch im Neuen Testament. Wird er Menschen vor Augen gehalten und sagt, guckt da, hat einer geglaubt. Ein mutiger Mann. Ein Mann, der Gott nahe stand, wie kaum jemand in seiner Zeit. Gott hatte seinen Geist auf Mose gelegt. Er hatte ihn ganz besonders angeredet, damit ging es los, ihn auserwählt, ihm besondere Aufgaben gegeben, aber auch besondere Fähigkeiten. Dieser Mose, dieses Vorbild, begegnet uns heute. Aber er ist heute schlecht drauf, entschuldigt diesen saloppen Ausdruck. Denn immer wieder und immer wieder und immer wieder ist er konfrontiert damit, dass das Volk, wie Luther das so schön ausdrückt, murrt. Die jammerten ständig rum, die waren mit allem unzufrieden. Egal was passiert ist, kurz danach fanden sie wieder alles schrecklich. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder war er dran schuld. Ihm machten sie Vorwürfe und da platzt ihm irgendwann der Kragen. Das wird erzählt im 4. Buch Mose im 11. Kapitel. Ich lese ab Vers 11. Und Mose sagte zu dem Herrn, wobei sagte ist wahrscheinlich etwas untertrieben ist. Und Mose sagte zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht so schlecht gehandelt? Und warum habe ich nicht in deinen Augen Gunst gefunden, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich etwa mit diesem ganzen Volk schwanger gewesen? Oder habe ich etwa es geboren, dass du zu mir sagst, trage es an deiner Brust, wie der Betreuer den Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem Volk zu geben? Denn sie weinen vor mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir essen. Ich allein kann dieses ganze Volk nicht tragen, denn es ist mir zu schwer. Und wenn du so mit mir tust, dann bring mich doch um, wenn ich in deinen Augen Gunst gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht mehr ansehen muss. Ich sagte, Mose ist schlecht drauf, das ist untertrieben. Es geht ihm richtig, richtig schlecht. Er nimmt kein Blatt mehr vor den Mund. Er kann auch nicht mehr. Er ist am Ende und da achtet man nicht auf jedes Wort. Warum tust du mir das an? Jetzt ist Mose der, der klagt und jammert und er gibt das ständige und tagtägliche Jammern und Klagen des Volkes an Gott weiter. Sicher, Mose war ein besonderer Mensch. Gott hat ihn nicht nur berufen, sondern auch ausgestattet. Mit allem, was er brauchte, um das Volk zu führen und was er selber nicht hatte, hat er seinen Bruder ihm an die Seite gegeben. Mose war auch ein Mensch, der Dinge in die Hand nehmen konnte, einer, der wirklich Verantwortung annehmen konnte. Aber hier sehen wir ihn an einem Punkt, an dem er nicht mehr kann. Die ganze Verantwortung und das permanente Verantwortlichsein drückt ihn einfach nieder. Heute würde man vielleicht sagen, Mose ist ausgebrannt. Auf jeden Fall sieht er keine Perspektive mehr. Er kann nicht mehr. Und es ist, klingt beinahe bedrohlich Gott gegenüber, wenn er sagt, wenn das so weitergehen soll, Gott, dann will ich lieber sterben. Man mag sich über ihn wundern, aber ich finde das ganz menschlich. Niemand ist immer nur ein Vorbild. Niemand ist immer nur der, der vorne steht, der vorgeht, der alle mitnimmt. Manchmal und meistens gleichzeitig ist solch ein Mensch auch klein und hat Angst und möchte nicht vorne stehen und möchte nicht verantwortlich sein. Und manchmal ist er trotzig und wütend. Und das zu Recht. Wie viele Menschen empfindet das auch Mose, dass dieses Berufensein durch Gott zu Gott und diese ständige Nähe zu ihm Und sogar die Gabe des göttlichen Geistes auch Belastungen mit sich bringen. Es ist nicht nur schön. Mose hat das Gefühl, als wäre er mit allem alleine. Aber er ist nicht allein. Es ist ihm aus dem Blick geraten, dass Gott eigentlich derjenige ist, der das Volk führt, der es befreit hat, der es unterwegs ernährt und schließlich auch zum Ziel bringen wird. Das weiß Mose alles, aber es fühlt sich zeitweise ganz anders an. Und sein Gefühl sagt ihm, du bist hier mit allem allein. Wie nun antwortet Gott auf dieses Klagen Moses? Wir hören weiter. Und der Herr sprach zu Mose: Versammle mir 70 Männer aus den Ältesten Israels, von denen du erkannt hast, dass sie Älteste des Volkes und seine Aufseher sind, und führe sie zu dem Zelt der Begegnung, dass sie sich dort mit dir zusammen aufstellen. Und ich werde herabkommen und dort mit dir reden. Und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, damit sie mit dir an der Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr allein tragen musst. Mir gefällt und ich bin erleichtert, dass Gott Mose keine Vorwürfe macht, keine Vorhaltungen. Ein Mensch in seiner Diskussion braucht keine Diskussion und keine Ermahnungen, erst recht keinen Kopf hoch. Was Mose jetzt braucht, das sind ganz praktische Hilfestellungen, eine Entlastung, die er auch spürt. Und Gott ordnet an, dass Mose seine Verantwortung teilen soll. 70 Männer soll er aussuchen und mit zum Heiligtum nehmen. Das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, der Raum, in dem Gott nah bei seinem Volk war. In diese Gottesnähe soll Mose seine Mitarbeiter bringen. Und damit macht Gott ganz deutlich, nicht du wirst dafür sorgen, dass dir geholfen wird, ich selbst. Ich selbst werde diese Männer mit meinem Geist ausrüsten, damit sie bereit gemacht werden für die Mitarbeit. Und ich selbst befähige sie so, Verantwortung für das Volk zu übernehmen. Die Gabe des Heiligen Geistes war nach dem Verständnis des Alten Testamentes immer mit einer Aufgabe verbunden. Wer etwas Besonderes tun sollte, bekam diesen Atem Gottes, den Ruach, den gleichen Geist, mit dem Gott Himmel und Erde geschaffen hat, Lebenshauch. Von diesem Geist redet das Alte Testament als von einer Kraft, die Gott seinen Auserwählten gibt, die den Menschen vorantreibt, die ihm machtvolle Anstöße gibt, die ihn aber auch bekleidet und lehrt, was er sagen soll. Als Mose klagt, antwortet Gott ihm so, dass er sich ernst genommen fühlen kann. Er antwortet mit einer konkreten Anweisung. Und weil Mose nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, sagt Gott ihm ganz genau, wie er sich verhalten soll. Ganz genau. Weil Mose eben nicht alles alleine tragen kann und muss. Er soll Verantwortung abgeben. Das klingt gut. Das klingt sogar einfach. Ob ihm das leicht gefallen ist, davon wird nichts berichtet. Berichtet wird Folgendes. Da ging Mose hinaus und redete zum Volk die Worte des Herrn. Und er versammelte 70 Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie rings um das Zelt auf. Und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie, später aber nicht mehr. Als Mose tut, was Gott geboten hat, als er mit den Männern um das Zelt tritt, da kommt Gott in der Gestalt, in der sie ihn kennen, und rüstet sie alle aus. Er redet mit Mose und erkräftigt und stärkt die Männer mit seinem eigenen Geist. Und die Folgen davon sind zu sehen. Diese Männer beginnen zu weissagen, sie reden also mit Gottes Stimme. Sofort war für alle deutlich, nun sind auch diese begabt, ausgerüstet und eben auch verantwortlich. Das klingt gut für Mose. 70. 70 Leute erstmal finden, aber auch abgeben an 70. Ich persönlich habe mir dann die Frage gestellt, ob ihm das wirklich so leicht gefallen ist. Manchmal erhört ja Gott unsere Gebete und dann jammern wir trotzdem oder es fühlt sich trotzdem merkwürdig an. Das Abgeben von Verantwortung ist nicht einfach. Man sagt immer den anderen, dass nicht jeder alleine alles machen darf und gar nicht soll. Und wenn es dann an einen selber kommt, dann stellt man sich an. Das kenne ich auch. Ich vermute, Mose ging es auch so. Aber Mose und die Seinen haben hier ein besonderes Erlebnis. Ein universelles Erlebnis, das bis in unsere Tage überall da gilt, wo Menschen am Reich Gottes arbeiten. Es ist nahezu ein pfingstliches Erlebnis. Denn er und die Seinen lernen etwas über geistliche Arbeitsteilung. Bei geistlicher Arbeitsteilung liegt der Schwerpunkt zum einen darauf, dass Arbeit natürlich ganz praktisch geteilt wird. Es ist niemand im Reich Gottes ein Einzelkämpfer und schon gar keiner ist ein Held. Die Bilder des Neuen Testamentes, die von Gemeinde erzählen, beschreiben immer wieder dies. Das Gemeinde besteht aus vielen und aus vielen verschiedenen. Im Miteinander und dann eben auch in der Reibung werden die Wärme und die Nähe erzeugt. Und wie man dann mit den Irritationen der Verschiedenheit umgeht, das zeichnet das Wesen der Gemeinde aus. Nicht, dass es sie nicht gibt. Das ist der praktische Aspekt, dass man Arbeit teilt. Geistliche Arbeitsteilung bedeutet aber vor allem, dass es um den geistlichen Aspekt der Arbeit geht, wenn sie geteilt wird. Das Prinzip nicht allein ist ein geistliches Prinzip. Gott lässt uns nicht allein, auch nicht in der Arbeit in und am Reich Gottes und auch nicht in der Arbeit in und an der Gemeinde. Und ihr geliebten Menschen, beides ist dasselbe. Er sagt uns seinen guten Geist zu. Begeisterte Gemeinden erkennt man nicht darin, dass sie von ihren eigenen Ideen und ihrer eigenen Großartigkeit angetrieben werden. Das kann passieren, muss aber nicht. Begeisterte Gemeinden erkennt man auch nicht daran, dass sie vor Elan und jugendlicher Kreativität strotzen. Auch das kann passieren. Ist euch auch passiert. Muss aber nicht. Begeisterte Gemeinden sind Gemeinden, in denen ganz echte Menschen, ich glaube, das Wort heißt authentisch, ganz echte Leute sich immer wieder daran erinnern lassen, dass Gott bei ihnen ist, mit seinem guten Geist. Ohne den Geist Gottes kann niemand im Reich Gottes irgendwas tun. Niemand kann leben und arbeiten, niemand kann Menschen mitnehmen und schon gar nicht kann man Verantwortung übernehmen ohne den Reich Gottes, den Geist Gottes. Auch im praktischen Bereich gilt das. Es gibt in der Gemeinde nicht die geistlichen Aufgaben auf der einen Seite und die weltlichen Aufgaben auf der anderen Seite, sondern alles, vom Predigen bis zum Heizungsdienst, vom Abwaschen bis zur Kinderstunde, von der Arbeit in der Gemeindevertretung bis zum Laubfegen, alles ist geistlich, weil es Gemeinde ist. Alles, was hier vorne stattfindet und alles, was hinten in der Küche stattfindet und alles, was auf dem ganzen Grundstück stattfindet und auch in euren Häusern, an euren Schreibtischen, in euren Küchen, in euren Köpfen, alles das ist geistliche Gemeindearbeit, weil Gott darin ist mit seinem Geist. Gott durchdringt mit seinem Geist unsere ganze Gemeinde, das macht sie aus. Und er durchdringt unser ganzes Leben und diese Welt. Das klingt groß, aber das ist unser Glaube, dass Gott diese ganze Welt durchdringt mit seinem Geist. Wir brauchen den Geist Gottes, der uns immer wieder erdet und beheimatet in der großen Wahrheit unseres Lebens und die lautet, Gott lässt uns nicht allein. Gott liebt uns und er liebt diese Welt. Und Gemeinde ist seine Art, das der Welt zu zeigen. Ohne Geist Gottes hat unser Leben und hat auch unsere Gemeinde keine Botschaft. Ohne Geist Gottes wären wir so eine Art Interessensgemeinschaft. Mit Geist Gottes ist die Gemeinde eine Botschaft. Und darum geht es, wenn wir Gemeindearbeit teilen und wenn wir uns berufen lassen in Gemeindearbeit. Gottes Geist und nur er allein macht aus begeisterten und müden Menschen, aus Jungen und Alten, aus Kranken und Gesunden, aus Starken und aus den Geschwächten, eine Gemeinde. Aus den Vertrauten und aus den Fremden, aus den Geliebten und denen, die man ertragen muss, aus den Eifrigen und denen, die beobachten, aus den Förderern und aus denen, die fordern, macht er eine Gemeinde. Das kriegt er hin. Wir können das nicht. Aber er und sein Geist. Das tut er, weil er diese Welt liebt. Gott liebt diese Welt und er will in ihr sein. Und Gemeinde, auch unsere Gemeinde hier, ist seine Art, uns und der Welt das zu zeigen, dass er sie liebt. Amen.